Der Einfachheit halber pflückte er zuerst die besten Stücke in unmittelbarer Griffweite. Dann sah er nur noch mindere, kleine Früchte um sich herum, ohne dass er annähernd genug beisammen hatte. Vorsichtig schob er sich den Ast entlang. Er hing nun mitten über der Gasse. Während er sich mit der linken festklammerte, wanderte seine andere Hand geschäftig hin und her und bediente sich ausgiebig. Von dem, was hier wuchs, ließen sich Familien ernähren. Die schönsten Äpfel lockten noch weiter vorne, aber er würde nur drankommen, wenn er sich noch weiter vorwagte. Kurz erwog er, sich mit dem Erbeuteten zu begnügen. Aber wenn er schon mal in den Obstbäumen des Erzbischofs saß, wollte er sich mit nichts weniger zufrieden geben als Konrad selber. Er kniff die Augen zusammen und kroch ein weiteres Stück vor. Der Ast wurde merklich dünner, ragte jetzt über das Gelände der Dombaustelle. Hier teilte sich das Blattwerk und gab den Blick auf den von Gerüsten eingepferchten Domchor frei. Niemand war mehr darauf zu sehen. Morgen beim ersten Hahnenschrei würde wieder reges Treiben, Schreien, Hämmern und Dröhnen die Hacht erzittern lassen, aber nun lag das Gelände in einem seltsamen, entrückten Frieden da. Einen Moment lang war Jakob verblüfft, wie nahe das Halbrund der steil emporstrebenden Fenster und Säulen ihm erschien. Oder spielten ihm seine Sinne einen Streich? War es lediglich die enorme Größe, die dem Wunderwerk eine Präsenz verlieh, als könne man es mit der bloßen Hand berühren? Aber es sollte ja noch viel größer werden, mehr als doppelt so hoch, ohne die Türme, kaum vorstellbar. Und im Moment nicht wichtig. Jakob wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Äpfeln zu. An einem Dom, hatte Maria gemeint, kann man sich nicht satt sehen. Eben. Im Augenblick, da seine Finger sich zu einem wahren Prachtexemplar vortasteten, tauchte hoch oben auf den Gerüsten plötzlich eine Gestalt auf. Jakob zuckte zurück und drückte sich dichter an die schroffe Rinde. Besser sich zurückzuziehen. Aber das wäre zu schade gewesen. Lieber einfach eine Weile ruhig verhalten. Die Blätter überschatteten ihn, so dass er zwar alles sehen, aber kaum gesehen werden konnte. Neugierig folgten seine Augen dem Mann auf seinem Weg über die Planken. Selbst auf die Entfernung sah man, dass er teuer gekleidet war. Sein Mantel wies üppigen Pelzbesatz auf. Er ging aufrecht wie jemand, der gewohnt war, zu befehlen. Von Zeit zu Zeit rüttelte er an den Stangen des Gerüsts, wie um sich zu vergewissern, dass sie zusammenhielten. Dann wiederum legte er die Hände auf die Brüstung und schaute einfach in die Tiefe. Auch wenn Jakob nur ein Gaukler und Tagedieb war, der niemanden kannte außer seinesgleichen, wusste er, wer da drüben sein Werk inspizierte. Jeder kannte den Dombaumeister. Gerhard Morath ging der Ruf voraus, für seinen Plan den Teufel herbeibemüht zu haben. Steinmetz von Profession war er seit seiner denkwürdigen Ernennung zu einem der angesehensten und einflussreichsten Bürger aufgestiegen, vom Domkapitel mit einem Grundstück bedacht, auf dem er sich ein prächtiges Haus aus Stein errichtet hatte, ganz in der Manier der edlen Geschlechter. Er verkehrte mit den Familien der Overstolzen, derer von Mainz und den Kones, sämtlich Patrizier. Sein Rat war gefragt, seine Arbeit bewundert und zugleich gefürchtet wie er selber. Zu seinen Lebzeiten schon war Gerhard eine Legende geworden, und es gab nicht wenige, die glaubten, er würde es mit Hilfe des Leibhaftigen noch vor seinem Tode schaffen, das unmögliche Werk zu vollenden, um dann von der höchsten Domspitze geradewegs zur Hölle zu fahren, den hochtrabenden, eitlen Konrad als Gesellen. Noch allerdings schien Jakob der Dom weniger das Resultat dunkler Verträge als vielmehr harter Arbeit zu sein. Gerhard Morath hatte inzwischen die höchste Ebene des Gerüsts erstiegen. Seine massige Silhouette hob sich schwarz gegen das Licht ab, das vom Tag geblieben war. Der Wind zerrte ungestüm an seinem Mantel. Jakob fühlte die ersten Regentropfen herunterklatschen und erzitterte. Sollte Gerhard doch die ganze Nacht da oben bleiben, wenn es ihm gefiel. Es wurde Zeit, sich die Taschen vollzumachen und schleunigst zu verschwinden. Im selben Moment erschien eine zweite Gestalt auf dem Gerüst. Jakob war es, als komme sie geradewegs aus dem Nichts. Der Neuankömmling war weit größer als Gerhard. Er manifestierte sich so dicht bei dem Dombaumeister, dass ihre beiden Schatten einen Moment lang miteinander zu verschmelzen schienen. Dann ertönte ein schriller Schrei, und Jakob sah Gerhard durch die Luft stürzen, vorbei an seinen Gerüsten, Säulen und Kapitellen, seinen Streben und Piszinen, Gewänden und Sockeln. Er ruderte mit den Armen, und eine schreckliche Sekunde lang sah es aus, als winke er Jakob in seinem Apfelbaum zu. Dann gab es ein dumpfes, trockenes Geräusch, als der Körper aufprallte, wie von einer Riesenfaust gepackt, noch einmal hochfuhr und auf dem Rücken liegen blieb. Jakob starrte auf den reglosen Meister. Er konnte den Sturz unmöglich überlebt haben. Hastig begann er, sich zurückzuschieben, aber er kam keinen Meter weit. Es gab ein reißendes Geräusch, als der Ast unter seinem Gewicht nachgab. Wie auf einem Besen reitend fuhr er auf dem morschen Holz nach unten und landete geräuschvoll in einem Chaos aus Blättern und splitternder Rinde. Strampelnd versuchte er, sich freizumachen aus dem Gewirr und schnappte verzweifelt nach Luft. Gott und alle Heiligen! Er war auf die Dombaustelle gestürzt. Immer noch keuchend kam er auf die Beine. Der Sturz hatte ihm den Hut vom Kopf gerissen. Er stülpte sich das unförmige Ding wieder über und sah sich wild nach allen Seiten um. »Weg«, sagte eine Stimme in seinem Kopf, »weg, solange noch Zeit ist.« Es war die gleiche Stimme, die ihn am Morgen auf dem Markt gewarnt hatte. »Weg hier!« Sein Blick wanderte zu Gerhard. Der verkrümmte Körper lag keine 50 Schritte von ihm entfernt. Hatte er sich getäuscht? Oder war ein Stöhnen von dort herübergedrungen? Er sah genauer hin. »Gerhard ist tot«, sagte die Stimme. Jakob ballte die Fäuste und fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Noch war Zeit, sich unauffällig davonzumachen. Dann sah er die Bewegung. Nur ein bisschen hatte Gerhards Arm gezuckt, aber es stand außer Zweifel, dass der Mann noch lebte. Eine Erinnerung wallte in Jakob hoch. Er zwang sie zurück.
»Verschwinde, Fuchs! Hirnloses Rindvieh! Wirst du denn niemals klug?« flüsterte Jakob.
In langen Sätzen hastete er zum Chor hinüber, während ihm der heftiger werdende Regen in die Augen schlug und fiel neben dem Körper auf die Knie. Gerhard starrte mit glasigen Augen zum Himmel. Wasser lief ihm übers Gesicht und durch das schüttere Haar. Seine pelzbesetzte Kappe lag neben ihm. Er sah überhaupt nicht aus wie jemand, der einen Pakt geschlossen hatte. Es war ein sanftes Gesicht mit vornehmen Zügen. Oder besser war es gewesen. Jetzt stand der Schock des nahen Todes darin. Die Brust des Dombaumeisters hob sich krampfartig, seine Lippen zitterten. Jakob strich ihm das nasse Haar aus der Stirn und beugte sich über ihn. Gerhard schien sich seiner Anwesenheit bewusst zu werden. Unendlich mühsam drehte er den Kopf und sah Jakob an. Wieder bewegten sich seine Lippen. Hatte er etwas gesagt? Von jenseits des Doms näherten sich Stimmen und Schritte, wahrscheinlich Leute, die den Schrei gehört hatten. Jakob zögerte. Dann brachte er sein Ohr dicht an Gerhards Mund und schloss die Augen. Es waren drei Worte, die Gerhard sagte. Und mit jeder Silbe hauchte er den letzten Rest Leben aus, der noch in ihm steckte.